Version, das, wenn man das jetzt auf Deutsch übersetzt, Timne heißt zwar schon Ehre und Gott, Timotheus, Theos, eben Ehre Gott, aber das gibt es keinen deutschen Namen. Und wenn wir jetzt einen natürlich alten deutschen Namen, er würde Fürchte Gott heißen. Fürchte Gott, auf Deutsch Timotheus. Er war ein Mitarbeiter des Paulus, ein wichtiger und mit der Zeit gar der wichtigste. Wie kam es dazu? Ich habe vier einfache Punkte. Seine Herkunft, seine Berufung, sein Dienst und dann das Fazit. Seine Herkunft. Er ist in Lystra aufgewachsen. Aber er war auch den ersten Christen in der nahen Stadt Ikonion bekannt. Weiß jemand, wo Ikonion ist? Lystra weiß man schon gar nicht, oder? Das ist die bekannte Stadt Konya in Anatolien, Türkei. Konya, Ikonion, also man hört das immer noch, dass es diese Stadt ist. Sein Vater war Grieche, die mütterliche Seite jüdisch. Und so hat Timotheus schon früh Gott kennengelernt und an den einen Gott geglaubt und nicht an viele Götter, eben wie sein Vater. In seinem Abschiedsbrief an Timotheus schrieb Paulus Folgendes: Ich weiß, wie aufrichtig du glaubst. Genauso war es schon bei deiner Großmutter Lois und deiner Mutter Eunike. Ich bin überzeugt, dass dieser Glaube auch in dir lebt. 2. Timotheus 1,5. Also es heißt mütterlicherseits und sogar großmütterlicherseits, eben glaubten schon die Frauen, die ihn erzogen hatten. Ja, ist gut, wenn man noch gute Reaktion hat und man sieht, dass die Kante nicht gut, muss aufpassen. Ja. Also so mussten ja die Mütter auch eben auf Timotheus aufpassen, als er noch klein war. Jetzt müsst ihr auf mich aufpassen. Ja. Diese Mutter und Großmutter glaubten schon unerschütterlich an Gott. Hatten also schon einen besonderen Glauben. Und sie haben die Aufgabe des nichtjüdischen Vaters übernommen. Sie unterwiesen Timotheus in den Heiligen Schriften, also damals war das ja einfach das Alte Testament. Und so waren Lois und Eunike offen für die Botschaft, als Paulus mit Barnabas nach Lystra kamen, um die frohe Botschaft von der Liebe und dem Erbarmen Gottes zu bringen. Und wie wir dann später nochmals hören werden, eben und durch die frohe Botschaft des Paulus kam damals dann schon dieser Timotheus zum Glauben. Ja, da war er ungefähr 25 Jahre alt. Da sind wir schon bei seiner Berufung. Paulus kam auf seine ersten Missionsreise nach Lystra, eben das, was ich schon erzählt habe, wo er dann zuerst einen Lahmen heilte, dann aber, als die Stimmung kippte, weil er sagte, ja, ich bin nicht Gott, wurde er gesteinigt. Er war dann bewusstlos, sie dachten, er sei tot, aber er überlebte diese Steinigung. Und das muss, also alles, seine Botschaft, aber auch sein Mut und einfach alles auch, dass Gott ihn da bewahrt hat, das muss auch auf die Juden in Lystra Eindruck gemacht haben. Denn es entstand eine kleine Gemeinde. Paulus kehrte danach nach Antiochia zurück. Von dort wurde er ausgesendet. Apostelgeschichte 13, 14 ist das. Nach dem Apostelkonzil in Jerusalem, Apostelgeschichte 15, wollte Paulus die Christen wieder besuchen, die bei der ersten, bei seiner, es war die erste Missionsreise, zum Glauben gekommen sind. Aber Barnabas, damals sein Begleiter, wollte unbedingt Johannes Markus mitnehmen, was aber Paulus partout nicht wollte. Johannes Markus hat sie verlassen, man muss sich das vorstellen. Paulus und Barnabas versuchen zu evangelisieren, gehen auf Missionsreise und der Dritte im Bunde haut einfach ab. Das war schon hart für den Paulus. Und so trennten sich eben die beiden, die ja zusammen so sehr im Segen gewirkt hatten, sodass Paulus mit Silas zur zweiten Missionsreise aufbrach. Und in der Apostelgeschichte 16, 1 bis 5 wird uns dann berichtet. Jetzt könnt ihr es nicht oder müsst ihr es nicht hier lesen, sondern ich sage es euch. Nachdem Paulus die Stadt Derbe besucht hatte, erreichte er schließlich Lystra in seiner zweiten Reise. Dort traf er Timotheus, einen jungen Christen. Seine Mutter und auch eine Christin war jüdischer Abstammung, sein Vater ein Grieche. In der Gemeinde von Lystra und Ikonion war Timotheus als zuverlässig bekannt und geschätzt. Ihn nahm Paulus als weiteren Begleiter mit auf die Reise, um auf die jüdischen Christen in diesem Gebiet Rücksicht zu nehmen, ließ ihn Paulus beschneiden. Nach seinem Motto, den Juden ein Jude, dass sie keinen Grund hatten, es war ja nur etwas Äußerliches, aber für die Juden war das so wichtig. Denn alle wussten, dass der Vater des Timotheus ein Grieche war. In jeder Stadt, durch die sie reisten, berichteten sie den Gemeinden über den Beschluss der Apostel, damals Konzil, Apostelkonzil eben, dass diese Beschlüsse, das Zusammenleben von Heiden und Christen, berichteten sie den Gemeinden über den Beschluss der Apostel und Gemeindeleiter von Jerusalem. Alle Christen sollten sich danach richten. So wurden die Gemeinden im Glauben immer fester und die Zahl der Gemeindeglieder nahm täglich zu. So berichtet uns die Apostelgeschichte. Die Berufung von Timotheus wird hier fast nebenbei berichtet. Eben wie schon gesagt, Johannes Markus hatte Paulus nicht gepasst, weil er unzuverlässig war, aber mit diesem Timotheus lief es hervorragend. Denn Timotheus war alles, was Paulus schätzte. Zuverlässig, treu, bescheiden. Timotheus war auch sehr loyal. Er hielt Paulus durch alle Böden hindurch die Treue. Er muss ein intelligenter, lernfähiger, junger Mann gewesen sein. Und dazu kommt, dass er durch Paulus selbst Christ geworden ist. Wie es uns der Briefanfang beim ersten Brief an ihn nahelegt. Paulus hat zwei Briefe an ihn geschrieben und im ersten Timotheusbrief 1, Vers 2 steht: Ich grüße dich, lieber Timotheus, du bist durch mich zum Glauben gekommen und stehst mir deshalb so nahe wie ein Sohn. Es war also ein besonderes Verhältnis zwischen Paulus und Timotheus. Seine Berufung als Ersatz von Johannes Markus gingen prophetische Reden voraus. Und auch die Handauflegung der Ältesten wodurch Timotheus mit einer besonderen Gabe ausgerüstet worden ist. Sie wird nirgends genannt, wahrscheinlich, so wie wir sehen, wie er dann eingesetzt worden ist, wahrscheinlich mit der Gabe des Lehrens. Und so sind wir schon drittens bei seinem Dienst. Seine Förderung seitens von Paulus hängt mit seiner Berufung zusammen. Er wurde von Paulus an verschiedenen Stellen eingesetzt, besonders dort, wo es einen zuverlässigen Stellvertreter brauchte oder einfach einen Gesandten. Und so förderte Paulus den jungen Timotheus mit allen Kräften, er ermutigte ihn, er übergab ihm auch große Verantwortung auf den Reisen und zuletzt dadurch, dass er ihn zum Gemeindeleiter in der großen christlichen Gemeinde in Ephesus einsetzte. Im Einzelnen sah das so aus, dass man sich das ein bisschen vorstellen kann. Timotheus wurde als erstes nach Thessalonich geschickt, um die verfolgten Christen dort zu ermutigen. Er war dann auch mit Paulus zusammen, als der in der großen Hafenstadt Korinth predigte. Und auch in der Zeit, als Paulus 1,5 Jahre in Ephesus wirkte. Von dort aus wurde er mit Erastus zusammen wieder nach Thessalonich gesandt, von wo er nach Korinth weiterreisen sollte. Man hat noch keine Flugzeuge, keine Autos, nichts, das war alles zu Fuß oder dann eben von Ephesus mit dem Schiff hinüber nach Griechenland. Und während, wir wissen nicht genau, wo er dann war, ob er in Thessalonich war, kippte die Stimmung in Korinth. Also die Ereignisse überschlugen sich dort, denn sogenannte Superapostel, Super heißt ja Überapostel, die waren also über dem Paulus, hatten sie den Eindruck, sie machten den Paulus und seine Lehre lächerlich. Und das war dann ganz schwierig. Paulus schrieb den sogenannten Tränenbrief. Er nützte wahrscheinlich nichts. Dann sandte er, mit dem Tränenbrief hat er eben den Timotheus gesandt. Und das, der zweite Korintherbrief, den wir haben, das in Wirklichkeit ist er etwa der vierte, aber wir haben ja nur zwei erhalten. Der zweite Korintherbrief ist der Beweis dafür, dass Timotheus in Korinth damals nicht gut ankam. Das war natürlich nicht der Fehler von Timotheus, das war die Situation in Korinth. Paulus hatte also Timotheus sogar sehr schwierige, manchmal unmöglich erscheinende Aufträge gegeben. Also das heißt, er traute ihm viel zu. Tja, einfach so. Paulus wusste, wenn er dorthin kommt, dann würde der Streit explodieren. Er hat den Timotheus gesandt. Er hat ihm unmöglich erscheinende Aufträge gegeben. Und darum gelang dem Timotheus auch nicht alles, aber das hat ihm Paulus nicht vorgehalten. Denn später begleitet Timotheus den Paulus, als er dann die Gemeinde in Korinth dann endlich selber besuchen konnte. Auch war Timotheus dabei, als Paulus die große Kollekte der heidenchristlichen Gemeinde nach Jerusalem brachte, um sie dort zu unterstützen. Auch zur Gemeinde in Philippi beabsichtigte Paulus, seinen Mitarbeiter zu senden, wie wir das in einem Brief lesen. Und er ist wahrscheinlich auch in Philippi gewesen. Und als Paulus, der ja dann nach Jerusalem ging, dort verhaftet wurde, weil da ja ein Aufruhr war, ein Aufstand, verhaftet wurde und 2 Jahre in relativ leichter Gefangenschaft in Caesarea war, hat er sich auf den Kaiser berufen, da wurde er nach Rom überführt Und da wollte Paulus, dass Timotheus so schnell wie möglich zu ihm nach Rom kommen solle. Er gab ihm den Auftrag, dann dort in Ephesus gegen falsche Gesetzeslehrer vorzugehen. Eben weil er da wirklich fest gegründet war in der biblischen Lehre. Als Aufmunterung schrieb er in Rom auch dann den zweiten Timotheusbrief, wo er ihn ermutigte, klar für das Evangelium einzustehen. Und wie wir wissen, eben sehr sein Abschiedsbrief, um sich von Timotheus zu verabschieden, weil er mit seinem Tod rechnete. Wie es mit Timotheus selber weiterging, wissen wir nicht, was dann passiert, ob er dann in Ephesus blieb, weil er dort ja einen wichtigen Dienst innehatte. Also was ziehen wir für ein Fazit aus diesem Leben von Timotheus? An diesem Beispiel sehen wir, wie wichtig Mitarbeiterförderung ist. Timotheus war willig. Er wollte lernen, nicht nur im Kopf, sondern ganzheitlich, wie man eben mit Schwierigkeiten umgeht, auch in Gemeinden. Er wollte im Glauben wachsen, er wollte befähigt werden für seinen Dienst. Und spannend finde ich, dass es zu einer persönlichen Beziehung zwischen Lehrer und Schüler kam. Ja, dass das sogar gewollt war, sogar gut ist. Nämlich, so hat es ja Jesus auch gemacht. Und dort eben bei Jesus war ja die Beziehung nicht zu allen 12 gleich eng. Er hatte 3 ganz enge, dann so ein paar auch, die immer noch eng waren und dann die einfach dabei waren, den Rest. Es scheint etwas dran zu sein, dass es eine Aufgabe für ältere und reife Christen sein kann, dass sie mit einer Person, können doch auch 2, 3 sein, aber da sehen wir jetzt auch, wie bei einer Person eine enge Beziehung zu haben, die man fördern will. Also jemand Jüngeren, den man quasi wie in die Lehre nimmt. Und das ergibt sich ja manchmal fast wie von alleine. Man kann das nicht erzwingen. Manchmal in einem Dienst oder so, den man macht, vielleicht in der Gemeinde, merkt man plötzlich, ja, da ist jemand willig, und wenn dann von der älteren Person, das kann Mann oder Frau sein, dann ein Auftrag erkannt wird, vielleicht auch, weil man darum betet, dass man diesen dann ganz persönlich fördert. Es kommt auch darauf an, die Menschen sind verschieden, oder es gibt solche, die können 10 miteinander fördern, aber ich glaube, die meisten Christen, die sind fähig, einfach mit jemandem, mit einer Person. Aber da passiert ja dann schon viel. Also wenn das geschieht, eben nicht nur irgendwie durch den Prediger, wie das jetzt ja auch bei meinem Nachfolger im Anforderungsprofil steht, das ist auch gut, Mitarbeiterförderung, aber das kann einer alleine gar nicht leisten, sondern da müssen wir alle miteinander, die Älteren, die Reifen, die bewährten Christen, die Jungen fördern. Eine junge Person, die Christ geworden ist, schätzt es sehr, wenn sich jemand bewusst Zeit nimmt zur Förderung oder zur Ermutigung. Eben das Ziel ist, dass die Person im Glauben gefestigt wird und sich nicht von jeder anderen Meinung aus der Fassung bringen lässt. Also ich habe das selber erlebt, auch als ich in Rafts in der Gemeinde war. Ich war dann ein Kind in der Sonntagsschule, dann auch im Konfirmandenunterricht und so. Ja, und dann, da hat dann der Prediger, also ich habe mir gar nichts zugetraut. Ich hab gedacht, ich kann gar nichts. Ich war ja auch vom Perfektionismus besessen und dachte, ich kann eh nichts Richtiges. Und da hat er einfach gesagt, ich möchte, dass du in den Jugendkreis gehst. Ich war dann etwa ein Jahr im Jugendkreis als Leiter, Mitleiter, und schon bald wurde ich dann der Hauptleiter. Aber ich hätte das nie von mir aus gedacht. Ich habe gedacht, ich kann das gar nicht. Aber er hat gesagt, er hat mich ermutigt und gesagt, du kannst das. Und das ist sehr wichtig. Dass man dann wächst im Glauben, gefestigt wird und sich nicht von jeder anderen Meinung gleich aus der Fassung bringen lässt. Paulus hat das im Epheserbrief so geschrieben, wie er in Kapitel 4, Vers 11 schreibt: Die Apostel, Propheten, Evangelisten, Gemeindeleiter und Lehrer, die sollen wichtige Dienste übernehmen. Also solche, die in einer Gemeinde schon vorhanden sind, und was sollen sie tun? Und das ist einer meiner liebsten Abschnitte im Neuen Testament, einfach auch, weil er so praktisch ist oder auch aufzeigt, worum es eigentlich geht. Also er sagt dann, sie alle, die auch selber schon einen Dienst haben in der Gemeinde, sie alle sollen die Christen für ihren Dienst ausrüsten, damit die Gemeinde Jesu aufgebaut und vollendet wird. Dadurch werden wir im Glauben immer mehr eins werden. Interessant, die Einheit durch den Aufbau. Und den Sohn Gottes immer besser kennenlernen. Wir sollen zu mündigen Christen heranreifen. Das ist ja ganz ein wichtiger Ausdruck, mündig. Wir sollen zu mündigen Christen heranreifen, zu einer Gemeinde, in der Christus mit der ganzen Fülle seiner Gaben wirkt. Entschuldigung, ist kein Corona. Und dann sind wir nicht länger wie unmündige Kinder, die sich von jeder beliebigen Lehrmeinung aus der Bahn werfen lassen und die leicht auf geschickte Täuschungsmanöver hinterlistiger Menschen hereinfallen. Tja, das ist also das Ziel, eben mündig zu werden. Stattdessen, also statt einfach unmündig sich von allem, was da, wir haben ja unglaublich in unserer Zeit, was von links, von rechts, von der Mitte, von überall prasselt es auf uns ein, alle Meinungen. Stattdessen wollen wir die Wahrheit in Liebe leben und zu Christen hinwachsen, zu Christus hinwachsen, dem Haupt der Gemeinde. Also wenn man das, wir sind alle ein Körper, wir sind ein Teil vom Körper und wir wachsen alle vielleicht mit unseren Nervenbahnen zu Christus hin und wir sind mit ihm verbunden. Er versorgt den Leib und verbindet die Körperteile miteinander. Jedes Einzelne leistet seinen Beitrag und so wächst der Leib und wird aufgebaut in Liebe. Epheser 4, 12 bis 16. Wenn sich von Gott befähigte, gestandene und bewährte Christen vornehmen, junge und begabte Christen anzuleiten, sie zu ermutigen, sie aufzubauen und für sie zu sorgen, dann geschieht etwas Wunderbares im Reich Gottes. Und dann geschieht dieser Wachstum zu Christus hin. Es müssen nicht gleich eben 12 wie bei Jesus sein, eine Person genügt. Betet gezielt für diese Person. Seid für sie da. Gebt ihnen praktische Ratschläge. Wie Paulus dem Timotheus empfahl, wegen seines empfindlichen Magens auch ab und zu etwas Wein zu trinken. Ihn aber eben auch kräftig ermutigte, weil Timotheus, er war auch ein wenig schüchtern. Ist vielleicht extra auch so gemalt, ich weiß nicht, und man hat sich auch nicht so viel zugetraut. Er war schüchtern. Da bin ich, und er traute sich oft nicht, zu seiner Meinung zu stehen. Und da hat ihn der Paulus kräftig ermutigt, 2. Timotheus 1, 7 und 8. Gott, jetzt können wir das auch für uns nehmen, hat das aber bewusst dem Timotheus geschrieben, Gott hat uns keinen Geist der Furcht gegeben, sondern sein Geist erfüllt uns mit Kraft, mit Liebe und Besonnenheit, die wir wirklich auch brauchen in dieser Zeit. Und dann sagt er ihm, schäm dich also nicht, dich in aller Öffentlichkeit zu unserem Herrn Jesus Christus zu bekennen. Ganz wichtig. Solche ältere Christen braucht es, denn als junger Christ ist man unsicher. Alle, die jetzt eben ältere Christen sind und die vielleicht jung zum Glauben kamen, die wissen das, wie unsicher man war. Man ist unsicher, leicht vom Weg abzubringen. Es muss ja nur irgendein Kollege kommen und sagen, na, das ist doch alles Quatsch, was du da glaubst. Und schon kippt man. Aber wenn wir als ältere Christen diese jungen Christen ermutigen, dann geht der Auftrag weiter und weiter. Man soll wieder, diese Jungen sollen dann auch wieder Menschen suchen, die wieder fähig sind, das Evangelium weiterzugeben. Und so kann jede Generation wieder ihre eigene Generation mit dem Evangelium erreichen und auf ihre Art und Weise. Und das ist halt wieder anders, wie wir Alten das gewohnt sind. Aber es kommt eben nicht auf die Art und Weise darauf an, sondern auf den Inhalt und dass die Menschen zum Glauben kommen und wieder beginnen, Jesus Christus ihr Vertrauen zu schenken. Und das finde ich sehr schön von Timotheus. Er wurde von Paulus gefördert. Er sah das Potenzial in ihm und hat ihm viel zugetraut. Trauen wir unseren Jungen auch viel zu. Und sie trauen sich schon ein Stück weit zu. Das finde ich super schön. Amen.